Lasst uns etwas lesen aus 1. Timotheusbrief. Der Schlüssel zu diesem Brief befindet sich in Kapitel 3, Vers 14 und 15. Dies schreibe ich dir, in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten soll im Haus Gottes. Das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Also, warum hat er geschrieben? Er hat geschrieben, damit du weißt, wie man sich verhalten soll im Haus Gottes. Es ist ja so, wir Gläubige bilden zusammen das Haus Gottes. Jeder ist ein lebendiger Stein an diesem Haus. 1. Petrus 2 sagt das. Und wir sind aber gesehen auch unter ganz anderen Gesichtspunkten. Wir sind nicht nur das Haus, sondern wir sind auch die Priesterschaft in diesem Haus. Und das wird uns auch in 1. Petrus 2 gezeigt, dass wir ein heiliges Priestertum sind. Also Petrus sagt, ihr seid Steine am Haus Gottes, aber ihr seid auch die Priester im Haus Gottes. Und jetzt, wenn der Apostel sagt, wie man sich verhalten soll im Haus Gottes, dann werden wir gesehen als diese Priester, die sich im Haus Gottes aufhalten. Und dann wird noch erklärt, dieses Haus Gottes, das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Und das gibt der Gemeinde einen ganz besonders würdevollen Charakter. Wir müssen das ganz deutlich unterscheiden, das Zusammenkommen als Gemeinde von irgendeinem Verein. Ja, wo alles genau geregelt ist, wer ist Kassier, wer ist das und das und das und das. Und das ist ein Verein. Wir sind nicht einfach ein Verein, sondern die Gemeinde des lebendigen Gottes. Das ist ein ganz gewaltiger Titel. Und dann heißt es, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Das heißt, die Aufgabe der Gemeinde ist es, über der Lehre des Wortes Gottes, wie sie verkündigt wird, zu wachen. Also die Gemeinde ist, ob nun gepredigt wird oder nicht, wir halten alle Wahrheiten des Wortes Gottes aufrecht in einer Welt, die Christus verworfen hat und die den Herrn hasst und darum konsequenterweise auch uns hasst. Aber wir haben die Aufgabe in dieser Welt, die Wahrheit hochzuhalten und zur Wahrheit hinzustehen und eben gemeinsam, das ist nicht nur einfach die Sache von ein paar Brüdern, sondern die ganze Gemeinde ist hier vorgestellt als der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Und nun zu 1. Timotheus 2, Vers 1. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden. Vor allen Dingen, das zeigt, es gibt hier eine Priorität. Und es ist so, dass in Jesaja der Tempel genannt wird ein Bethaus für alle Nationen. Ich kann das kurz aufschlagen, das ist Jesaja 56, da spricht Gott über sein Haus, es geht da um den Tempel in Jerusalem in der Zukunft, also es geht um den dritten Tempel. Vers 5, ihnen will ich in meinem Haus und in meinen Mauern einen Platz geben und einen Namen besser als Söhne und Töchter. Und dann, das wollte ich eben erwähnen, Vers 7, die werde ich zu meinem heiligen Berg bringen und sie erfreuen in meinem Bethaus. Ihre Brandopfer und ihre Schlachtopfer sollen wohlgefällig sein auf meinem Altar, denn mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Völker. Wunderbar. Einen Platz haben in diesem Haus, das Gott nennt mein Haus. Es ist nicht unser Haus, sondern wir haben gelesen, die Versammlung des lebendigen Gottes. Mein Haus, Vers 5. Und dann wird gesagt in Vers 7, das ist ein Ort, wo Gott sie erfreuen will, in seinem Bethaus. Das ist ein Ort, wo wir uns freuen dürfen, die Gemeinde. Und wenn wir denken an Jakob, er war in Bethel. Und was heißt Bethel? Haus Gottes. In 1. Mose 28. Dann schlief er dort, ein Stein unter dem Kopf, so wie das übrigens typisch ist für Beduinen in der Wüste, also wenn sie so übernachten, nehmen die einen Stein unter dem Kopf und dann träumt er von der Himmelsleiter. Und am Morgen sagt er, für was? Für wahr? Das ist Gottes Haus. Bethel. Und er sagt, und ich wusste es nicht. Und dann sagt er, wie furchtbar ist dieser Ort. So unglaublich. Das war nicht ein Ort, wo er sich freute. Wie furchtbar ist dieser Ort. Nun, wenn ein Gläubiger Hals über Kopf aus prekären, familiären Problemen flieht und seinen Vater so schmutzig reingelegt hat, ja, dann ist es klar, dass man sagt, wie furchtbar ist dieser Ort. Da kann man sich nicht zu Hause fühlen. Ich weiß, es wird ja manchmal sehr betont, Gemeinden sollten so sein, dass die Leute sich wohlfühlen. Aber nur bedingt. Wenn die, die ihr Leben nicht aufräumen wollen, sich wohlfühlen, dann ist etwas nicht gut. Die sollten wirklich sagen, wie furchtbar ist dieser Ort. Das muss Gottes Haus sein. Aber wenn wir mit dem Herrn leben wollen, tagtäglich und auch bereit sind, immer wieder Dinge in unserem Leben zu ordnen, dann sagt Gott, und ich werde sie erfreuen in meinem Bethaus. Und dann eben, das war ja eigentlich der Punkt, warum wir auf die Stelle gekommen sind, denn mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Völker. Und hier wird die Gemeinde vorgestellt als dieses Bethaus für alle Völker. Aber wir müssen daran denken, gemeint ist nicht nur und nicht allein die Gebetszeiten und Gebetszusammenkünfte der Gemeinde, sondern auch das Private gehört auch mit dazu. Aber es soll natürlich nie die Gemeindezusammenkunft ersetzen. Und hier wird sogar gesagt, das ist jetzt an dieser Stelle eine Priorität. Ich ermahne nun vor allen Dingen, das Flehen, das sind intensive Bitten. Gebete, das ist ganz allgemein, Fürbitten, also wo man ganz spezifisch für Menschen einsteht, Danksagungen, wo wir auch danken für Gebetserhörungen, die wir schon erlebt haben, das soll getan werden für alle Menschen. Und es gibt fast 8 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Es gibt so eine App, wo man ständig sehen kann, im Moment, wie viele Menschen es auf der Erde gibt. Die Zahl läuft ständig, ja. Da kann man auch sehen, wie viele Kinder schon abgetrieben sind in diesem Jahr. Schreckliche Zahlen. Aber auch wie viele, das geboren werden, das ständig am Rotieren, die Zahlen. Da sieht man auch, wie viele Menschen leben auf dieser Erde. Und die Gemeinde ist ein Bethaus im Blick auf die ganze Welt. Und das zeigt eben, dass die Gemeinde muss eine missionarische Gemeinde sein. Und wirklich ein Anliegen haben für die Rettung. Und ist uns klar, wenn da steht, für alle Menschen, dann heißt das nicht einfach, dass wir nur für alle Nationen beten, für Frankreich und für Thailand und für Südafrika und so weiter und natürlich für die Schweiz, sondern wirklich, dass uns ein Anliegen ist, alle Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Und dann erklärt der Apostel für alle Menschen und dann für Könige und alle, die in Hoheit sind. Das ist das Gebet für die Regierung. Das wird hier im Zusammenhang mit dieser Prioritätensetzung genannt, vor allen Dingen. Ich war es nur als Anregung, man kann einmal suchen, all die Stellen, wo von Prioritäten die Rede ist. Da gibt es eine ganze Serie. Und das ist ja wichtig, weil wir haben ja alle viel zu tun. Wir haben alle immer zu wenig Zeit. Ist das so, oder? Und dann sind wir ständig herausgefordert, uns zu entscheiden, was ist wichtiger und was lasse ich weg. Und darum ist es wichtig, eben zu wissen, wo sind die Prioritäten. Matthäus 6, Vers 33, ein so bekannter Vers, aber vielleicht hat man gar nicht gemerkt, das ist ein Vers, der uns zeigt, wo die Prioritäten liegen. Matthäus 6, Vers 33. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Im Zusammenhang geht es um die Frage, was werden wir essen, was werden wir anziehen? Also die Fragen, die uns ja jeden Tag irgendwie beschäftigen. Und Herr Jesus sagt ganz klar, die Priorität ist nicht, was in Vers 31 steht, seid noch nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen, denn nach allem diesem trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles nötig habt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner, das heißt nach Gottes Gerechtigkeit. Das bezieht sich zurück auf Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Also, dass die Gerechtigkeit Gottes in unserem Leben regiert. Und dass es uns ein Anliegen ist, dass der Herr Jesus in unserem Leben und auch in der Gemeinde und in der Familie regiert. Das heißt, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann werden eben die weniger wichtigen Dinge von dem Vater uns automatisch hinzugefügt, dass wir nicht so viel eben über diese Dinge nachdenken müssen. Und das zeigt uns, eben ist es auch wichtig, über welche Dinge machen wir uns Sorgen? Was beschäftigt uns dauernd? Und da müssen wir uns fragen, haben wir die Prioritäten richtig gesetzt? Oder trachten wir wirklich zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit? Aus diesen verschiedenen Stellen möchte ich noch eine erwähnen, aus diesen Prioritätenstellen, aus 2. Petrus 3, Vers 1. Da schreibt Petrus seinen letzten Brief aus der Todeszelle in Rom, übrigens in der ähnlichen Zeit wie Paulus den 2. Timotheusbrief. 3, 1. Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchen beiden, also 1. und 2. Petrusbrief, ich durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke, damit ihr euch erinnert an die von den heiligen Propheten zuvor gesprochenen Worte und an das Gebot des Herrn und Heilandes durch eure Apostel. Indem ihr dies zuerst wisst, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden und so weiter. Indem ihr dieses zuerst wisst. Er sagt also, ganz allgemein sollen wir denken an das prophetische Wort des Alten Testaments. Das ist hier genannt. Euch erinnert an die von den heiligen Propheten zuvor gesprochenen Worte. Und zweitens an das Gebot des Herrn und Heilandes durch eure Apostel. Das ist das Neue Testament. Und dann, unter all diesen Belehrungen, wird hier Priorität gesetzt, indem ihr dies zuerst wisst, das in den letzten Tagen. Also es hat eine Priorität, dass wir wissen, was die Bibel sagt über die Endzeit, in der wir heute leben. Um zu wissen, wie wir leben sollen. Das ist auch eine der Prioritäten. Aber eben, dass wir auf diese Informationen achten, die uns das Wort Gottes gibt und nicht das, was die Menschen uns geben. Nicht wahr? Wenn man so hört auf die Stimmen der Menschen, dann hat man den Eindruck, dass Endzeit ist Maske, Lockdown und Impfung. Und das ist überhaupt nicht das Thema im Wort Gottes. Da sind wir völlig abgewichen. Sondern wir müssen schauen, was sagt das prophetische Wort über das, was wirklich unsere Gefahren sind und wo wir aufpassen müssen. Und das hat Priorität. Zurück zu 1. Timotheus 2. Und da wird gesagt, also wir sollen so beten für alle Menschen, aber auch für die Regierung, für Könige und alle, die in Hoheit sind. Dieser Ausdruck Hoheit meint also alle Ämter in der Regierung, nicht nur die obersten. Und das bedeutet auch für die Polizei zum Beispiel und auch für das Parlament und für den Nationalrat, für den Bundesrat und aber eben auf allen Ebenen, eigentlich müsste man sagen, auch für die Staatssekretäre und so weiter. Und die sind in der heutigen Zeit so herausgefordert. Man fragt sich, wie soll man sich richtig entscheiden? Wenn sie sich so entscheiden, dann werden nachher die schreien. Und wenn sie so entscheiden, dann werden die schreien. Aber sie werden es nie so machen, dass in der heutigen Zeit, dass da überall Zufriedenheit da ist. Und darum wird uns hier gesagt, wir sollen flehen, Gebete, Fürbitten, aber auch Danksagung für das Gute bringen, für die gesamte Regierung, für Könige und alle, die in Hoheit sind. Warum? Das wird gleich erklärt. Damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen. Ja, also das ist doch wichtig, dass wir zu Hause ganz gemütlich im Sofa und ist wirklich das gemeint? Nein, das ist nicht gemeint. Ja, jetzt könnte man natürlich so etwas, wenn man das aufnimmt, rausschneiden und dann verbreiten. Was der erzählt, ist ja unglaublich, oder? Nein, aber es ist wirklich so, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Gottseligkeit und würdigem Ernst. Gottseligkeit heißt ein Leben, das erfüllt ist von Gott und von Gottes Furcht. Man kann auch übersetzen mit Frömmigkeit. Also das bedeutet auch eine Herzenshingabe an den Herrn. Ein solches Leben sollen wir führen. Aber warum in Ruhe und Stille? Diese Ausdrücke drücken aus eine Stille im Staat, wo keine Revolutionen sind, wo keine Aufstände sind. Und wir sehen, wie das jetzt so in einem kurzen Zeitraum von einem Jahr, wenn wir uns mal schauen, wo überall Straßenaufstände stattgefunden haben, weltweit. Das ist unglaublich. Und davon spricht die Heilige Schrift, wenn wir denken, Matthäus 24, Lukas 21, der Herr Jesus spricht über Revolutionen, Unruhen, Aufstände. Und wenn das so ist in einem Staat, dann wird es schwierig auch mit der Evangeliumsverkündigung. Und jetzt werden wir gerade gleich sehen, in Vers 3 sagt der Apostel, denn dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, der will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also wir sollen beten für Stabilität im Staat, für Ruhe, weil wir dann auch evangelistisch besser aktiv sein können. Aber sobald Unruhe da ist, und dann sind wir gehindert. Und darum sollen wir beten, also nicht einfach um ein egoistisch schönes Genießen des Lebens, sondern diese Ruhe, die wir haben, und da müssen wir einfach danken, dass wir so viel Ruhe in unserem Land und Stabilität haben, weil das uns ermöglicht, problemlos eben mit all den Mitteln, die Gott uns gegeben hat, das Evangelium hinauszubringen. Und Gott wird hier genannt mit einem schönen Namen. Ich glaube, die meisten wissen, dass ich immer die Namen Gottes ganz speziell in meiner Bibel anstreiche. Da habe ich immer Freude, mit einem schönen Namen Gottes anzustreichen. Hunderte von Namen finden wir im Wort Gottes. Und hier wird er genannt, unser Heiland Gott, unser Retter Gott. Wir kennen einen Gott, der die Menschen liebt und der sie retten möchte. Es ist der Gott von Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Also Gott hat die ganze Welt geliebt. Und das ist wichtig, Es heißt da nicht, also hat Gott Israel geliebt. Das stimmt auch. Aber es würde auch stimmen, wenn man sagen würde, also hat Gott die Schweiz geliebt. Aber es gilt für jedes Land, aber noch mehr. Welt meint wirklich jeden Menschen. Einmal in Kanada hat ein Autofahrer einen Stopper aufgenommen und dann hat er ihm, das war ein Baumfäller, dort in den Wäldern von Kanada gearbeitet, und dann hat er ihn gefragt, glauben Sie, dass Gott Sie liebt? Und da hat er ihm zitiert, Johannes 3, Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, hat er ihm gesagt, liebt Gott Sie auch? Ja, aber die Welt, was ist die Welt? Ja, alle Menschen. Ja, aber dann liebt Gott auch Sie. Ja. Und das war eine Predigt etwa 140 Kilometer lang. Und am Schluss hat er sich bekehrt und hat so dann eine Freude gezeigt, das muss ich meinen anderen Baumfällern im Wald auch erzählen. Aber eben hat er verstanden, wenn es heißt, also hat Gott die Welt geliebt, dann meint das wirklich jeden einzelnen Menschen, ohne Ausnahme. Das ist dieser Heiland-Gott, der will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. In Offenbarung 5 lesen wir, dass Menschen gerettet werden aus allen Nationen, allen Völkern, allen Stämmen und Sprachen. Wunderbar. Offenbarung 5 und Offenbarung 7 spricht davon. Und das zeigt uns, in der Herrlichkeit werden wir wirklich Menschen antreffen aus allen, etwa 200 Nationen, aus allen, etwa 10.000 Völkern und aus all den vielen Stämmen, auch den ganz kleinen Stämmen mit nur 300 Leuten und aus all diesen über 7.000 Sprachen, die es gibt auf der Welt, ohne die Dialekte zu zählen. Wunderbar. Aber wenn es hier heißt, alle Menschen, dann meint es wirklich alle Menschen, so wie in Vers 1. Ich ermahne, dass Gebete, Fürbitten, Danksagen getan werden für alle Menschen. Das meint wirklich alle Menschen. Und Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Und das ist wirklich die ganze Welt. Auch dieser Holzfäller aus den Wäldern von Kanada. Und 2. Petrus 3 hilft uns, weil Petrus diese Formulierung benutzt, indem er sie noch anders ausdrückt. Also damit wirklich eindeutig klar ist. 2. Petrus 3, Vers 9. Der Herr zögert die Verheißung nicht hinaus, wie es einige für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen euch, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Du hast es klar gesagt. Also nicht, er sagt jetzt nicht alle Menschen, sondern er sagt nicht irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Da geht es wirklich um das Individuum, um den Einzelnen. Gott möchte nicht, dass er verloren geht. Er möchte, dass alle zur Buße kommen. Und hier steht nämlich das Wort wollen, Telo. Und das bedeutet wünschen, wollen. Darum hat die Schlachter hat das auch so in der Fußnote bemerkt, eben, dass Gott möchte, dass alle Menschen errettet werden. Und schön, er will nicht nur, dass sie errettet werden, sondern zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wir sind in der Gefahr, manchmal denken wir, Hauptsache ist einer gerettet. Aber dann kommt das zweite Programm. Ein Gläubiger muss unterwiesen werden im Wort Gottes. Das ist Gottes Wille, dass ein Gläubiger die Wahrheit erkennt. Und zwar diese Wahrheit, die die Gemeinde als gesamten Schatz eben aufrechterhält, als der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. 3, Vers 15. Also Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Aber wir wissen, es lassen sich nicht alle retten. Nur, an Gott hängt es nicht. Darum sagt der Herr Jesus in Matthäus 23, Vers 37. Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Da sieht man, der Herr Jesus hat diese Menschen alle retten wollen. So wie eine Mutterhenne die kleinen Küklein unter die Flügel schützend darunter nimmt, um sie vor Gefahr zu schützen. So wollte der Herr Jesus diese Menschen retten. Und er sagt, ihr habt nicht gewollt. Es ist nicht so, dass Gott nicht wollte, sondern sie haben nicht gewollt. Und diese falsche Lehre, nur ein Teil der Menschen soll gerettet werden nach Gottes Plan, das ist eine falsche Lehre, denn die sagt auch, Gott zieht nur die Menschen, die er gewählt hat, aus der ganzen Menge. Die anderen zieht er gar nicht. Aber da sehen wir, der Herr ruft die Ungehorsamen von Jerusalem und sagt, ich habe euch gewollt. Ihr wollt nicht. Ihr habt nicht gewollt. Aber er will. Und darum lesen wir in 1. Timotheus 2, Vers 5 noch etwas dazu. Denn Gott ist einer, und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gab als Lösegeld für alle. Wovon das Zeugnis zu seiner Zeit verkündigt werden sollte. Also Gott hat alles getan von seiner Seite. Er hat den Herrn Jesus in die Welt gesandt als Mittler zwischen Gott und Menschen. Und von diesem Mittler spricht schon Hiob in Kapitel 9, Vers 33. Er sagt, wenn es doch nur einen Schiedsrichter gibt. In der griechischen Übersetzung ist genau das Wort von hier, Mesites, verwendet, Mittler. Wenn es nur einen Mittler gäbe, der seine Hand auf Gott legt und seine Hand auf den Menschen legt. Dieser Mittler muss also ein Mensch sein. Und zwar einer von aus der Menschheit. Darum musste der Herr Jesus an Fleisch und Blut teilnehmen und ein wirklicher Mensch werden, damit er für uns Menschen Mittler werden könnte. Der Mensch Christus Jesus. Aber andererseits wissen wir, dass der Herr Jesus Gott ist. Das erwähnt Paulus in Kapitel 3, Vers 16. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Gott ist Mensch geworden. Und so kann der Herr Jesus seine Hand auf Gott legen, weil er Gott ist. Und er kann die Hand auf die Menschen legen, weil er wirklich Mensch ist. Und dann haben wir gelesen, er hat sich gegeben zum Lösegeld für alle. Für alle? Zum Lösegeld. Der Herr Jesus hat am Kreuz bezahlt. Und zwar so viel bezahlt, dass jeder Mensch aus der Menschheit kommen könnte. Er ist das Lamm Gottes, wie Johannes sagte. Siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Der Herr Jesus hat alles bezahlt, sodass jeder kommen könnte. Und so wird das Lösegeld schließlich nur denen zugerechnet, die auch wirklich kommen, Buße tun und das Opfer des Herrn Jesus im Glauben in Anspruch nehmen. Ja, das sind doch Dinge, die mir sehr am Herzen waren, dass uns ein Anliegen ist, alle Menschen mit dem Evangelium zu erreichen und eben, dass wir auch gegenüber der Regierung eine Haltung haben, dass wir das Bethaus sind, die für diese Not in der Regierung beten und uns auch nicht mitreißen lassen von dem Zeitgeist, der aufrührerisch und revolutionär wird. Und Autorität in Frage stellt. Das ist doch ein ganz wichtiges Anliegen, das uns durch diese Worte zu Herzen geführt werden kann.